Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute geht es um Kultur, genauer gesagt Cultural Fit. Geht auch um die Frage, wie man als Doppelspitze ein spannendes Unternehmen führt und leitet. Und ich habe die beiden Gründer und Co-CEOs von Celebrate am Start. Das sind Steffen Behn und Patrick Leibold. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Hallo, ja, Gero.
Freut mich auch. Vielleicht muss man erstmal kurz erklären, Celebrate. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was zur Founding Story erzählen, wie ihr entstanden seid und welche Marken eigentlich überhaupt dazugehören.
Patrick, was hältst du davon, wenn ich kurz zur Founding Story was erzähle und du dann so ein bisschen das aktuelle Bild gibst? Dann machen wir es doch so. Genau. Gegründet wurden wir mal 2010 tatsächlich von meinem Bruder Christoph Behn und seiner Frau. Und gestartet sind wir als ein Unternehmen, das vielleicht ein bisschen mehr bekannt ist als die Celebrate Company, und zwar als die Kartenmacherei. Bootstrapped, so ein bisschen die Dachboden-Story, und sind 2010, wie gesagt, gegründet, Bootstrap, das heißt also ohne Fremdkapital oder ohne Eigenkapital, ohne irgendein fremdes Geld, und waren von Tag 1 an profitabel und sind einfach organisch gewachsen. Und wo das uns hingebracht hat, das will vielleicht Patrick jetzt kurz erzählen.
Ja, genau. Also heute sind wir mehr als die Kartenmacherei. Und zwar, die Kartenmacherei setzt sich mit Grußkarten, Einladungskarten, Eventpapeterie auseinander. Und wir rätseln seit Jahren, wo uns das Ganze so größenmäßig hinbringen kann, und haben dann irgendwann gesagt, wir müssen weiter wachsen, wollen neue Kategorien erschließen, neue Märkte, neue Länder, und waren sehr ambitioniert. Ich persönlich bin vor 5 Jahren dazu gekommen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen unseren Ambitionen jetzt nicht nur durch organisches Wachstum Ausdruck verleihen, sondern wollen auch dazu akquirieren. Das haben wir jetzt jüngst gemacht. In Vorbereitung dazu haben wir uns die Celebrate Company ausgedacht. Das ist sozusagen das Mutterschiff. Und die Kartenmacherei war dann zu Beginn natürlich das erste Familienmitglied sozusagen. Und jetzt haben wir die letzten 2 Jahre zuerst einen Partner mit an Bord genommen, damit wir nicht mehr nur mit eigenem Geld diese Übernahme stemmen müssen. Das gibt uns ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr auch Möglichkeiten. Und dann haben wir schon 2 Zukäufe realisiert, und die Celebrate-Familie wächst. Und heute sind wir die Kartenmacherei, sind in Frankreich, ist die Firma Atelier Rosemont dazugekommen, eine kleine Firma aus Hamburg, die Firma Mintkind, und wir schauen stetig weiter, wer dann als nächstes zu uns passen könnte.
Ja, spannend. Euer Mission Statement ist, with us people turn their meaningful moments into lasting memories. Finde ich sehr schön. Ist auch eine sehr, sehr persönliche Geschichte und für jeden Menschen ja irgendwie anders. Und gleichzeitig ist es was, womit ihr theoretisch ja jeden Menschen erreichen könnt, ne?
Ja, ich finde, das ist auch kein Lippenbekenntnis. Wenn du mal ein bisschen ins Detail schaust, Patrick hat gesagt, wir machen Karten zu Anlässen. Und am Ende sind es die wichtigsten Anlässe, die unsere Kundinnen in ihrem Leben so haben. Das sind die Geburten, die Hochzeiten, aber auch die Trauerfälle. Und wenn wir dabei helfen können, dass tatsächlich so ein Moment vielleicht deutlich länger am Kühlschrank stattfindet, weil die Karte einfach schön ist und ein hochqualitatives Produkt ist und gut aussieht, dann haben wir unseren Job gemacht, unserer Meinung nach. Das ist zumindest im Kerngeschäft, ne?
Ja, das ist eine absolut emotionale Geschichte am Ende. Wenn man eure Profile sich anschaut auf LinkedIn, dann ist es nicht so schwierig herauszufinden, dass ihr im Juni 2020 sozusagen als Co-CEOs dann gestartet seid. Das ist natürlich eine spannende Phase, ja, mitten in Corona.
Ja, um ehrlich zu sein, das war der Moment, wo wir damit quasi öffentlich gegangen sind und auch das offiziell gemacht haben. Patrick und ich hatten das Glück, so sagen wir es jetzt mal rückblickend, von Anfang an der Corona-Zeit, für uns ist da ein sehr maßgeblicher Tag, nämlich Freitag, der 13.2020. Wir waren von Anfang an dabei und mein Bruder war da schon operativ raus. Faktisch war Christoph tatsächlich sogar im Urlaub in dem Moment, wo die Corona-Pandemie so richtig losging. Und es war ein, sagen wir es mal so, spannender Startpunkt. Rückblickend können wir sagen, dass wir uns damals ganz klar eigentlich eine Frage gestellt haben, und zwar Variante 1, wir hätten das, was viele so sagen in so Krisensituationen, und es war ja für uns eine Krise, nochmal, wir machen Geburtstagseinladungen, Hochzeitskarten, das ist alles ein Geschäft, was jetzt großteils von einem Tag auf den anderen weggebrochen ist. Und da haben wir uns die Frage gestellt, machen wir das, was viele uns raten oder was man da draußen häufig so hört? Krisen brauchen starke Führung, klares Kommando. Wir müssen den Leuten klipp und klar sagen, wo es lang geht und was alle zu tun und zu lassen haben. Oder Variante 2, und das war glücklicherweise rückblickend, die Variante, für die wir uns entschieden haben, die unserer Kultur deutlich mehr entspricht, nämlich weiterhin an Selbstorganisation und Eigenverantwortung festhalten. Wir haben uns aber gefragt, was das dann eigentlich mit sich bringt, und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir noch mehr Transparenz zeigen, auch wenn diese Transparenz zu dem Zeitpunkt natürlich eine gewisse Ängste hervorgerufen hat, nämlich was wir so einen Burnrate haben, wie viel Geld wir auf der hohen Kante haben als Unternehmen und wie lange wir uns das dementsprechend noch so leisten können, wenn sich nichts verändert. Und auf der anderen Seite, und das war eigentlich noch der größere Schritt, haben wir auch emotional die Hosen runtergelassen und dem Team auch klipp und klar offengelegt, wie wir uns gerade fühlen, dass wir nicht alle Antworten haben, dass wir Ängste haben, dass wir unsicher sind. Es war ein natürlich Remote All Hands, was für uns damals auch nicht absoluter Standard war. Und dabei sind viele Tränen geflossen. Und ich glaube, das war so der Startpunkt für noch mehr Offenheit und noch mehr Emotionalität und Gefühle bei uns in der Firma, würde ich behaupten.
Warum ist euch diese Offenheit und Transparenz so wichtig? Ich meine, ganz ungeachtet der Tatsache, dass ihr bei mir offene Türen einrennt, es gibt ja Gründe dafür, warum ihr da so agiert in eurem Unternehmen. Das wäre eine Frage, die mich wirklich sehr interessieren würde.
Also tatsächlich, für mich war das ein Riesenkampf. Steffen ist schon ein bisschen länger dahinter gekommen, dass das eine wirklich gute Idee ist. Aber ich komme aus der klassischen Industrie. Als Corona kam, ich hatte vorher ein paar Jahre im Private Equity Bereich gearbeitet, nicht unbedingt eine Industrie, die dafür bekannt ist, dass man durch viel Empathie langfristig Firmen entwickelt, sondern da geht es eher darum, in kurzer Zeit Werthebel zu finden und die schnell umzusetzen. Das funktioniert idealerweise mit relativ klaren Strukturen und Ansagen. Und gleichzeitig ist man aber gar nicht so lange in den Unternehmen, sodass es wahrscheinlich immer die passende Art und Weise ist, viel von sich zu verbergen und möglichst einen Fokus darauf zu legen, was zu tun ist. Und wir haben aber gesagt, wir wollen das bewusst anders machen. Wir wollen nahbarer sein, wir wollen, dass uns das Team folgt. Wir schauen auf einen ganz anderen Horizont. Wir schauen nicht bis zum nächsten Exit oder einem anderen Event, sondern wir wollen langfristig und vor allem auf Werten basiert ein Team entwickeln und eine Firma entwickeln. Und wir sind der Überzeugung, dafür treten wir an, dass diese Art der Führung einem deutlich mehr abverlangt, aber langfristig zu deutlich besseren Ergebnissen führt. Warum ist das so? Wenn wir uns alle ein deutliches Stück weiter öffnen, emotional und authentischer sind in auch Arbeitssituationen, dann erreichen wir deutlich bessere Ziele, als wenn wir viel unserer Energie darauf verwenden, eine Illusion aufzubauen von dem, was wir glauben sein zu sollen oder was wir vorgeben zu sein, um uns zu schützen. Wenn wir das aufgeben, dann ist das erstmal ein schmerzhafter Prozess. Für uns hat das auch bedeutet, gegen Mechanismen, die tief angelegt waren, zu agieren und dann auch Schwäche zu zeigen und zu sagen, wir haben keine Antworten. Das ist eine Situation, die gab es so nicht. Und das hat dazu geführt, und das hat uns unglaublich stolz gemacht, dass alle gesagt haben, okay, da sind Menschen, die sich öffnen, und denen können wir deswegen vertrauen, weil sie nicht vorgeben, Antworten zu haben in einer Situation, die so von uns noch niemand erlebt hat. Und das hat das dann viel einfacher gemacht, auch schwierige Entscheidungen zu treffen, beispielsweise in Kurzarbeit zu gehen, weil wir sehr transparent gemacht haben, was passiert, wenn wir das tun und was passiert, wenn wir das nicht tun. Und dann sind wir quasi gemeinsam zu der Entscheidung gekommen. Das heißt, es musste sich niemand auf eine Entscheidung committen, die irgendwo anders gefallen ist, sondern mit viel Transparenz, Nahbarkeit und auch einer Transparenz dazu, was wir alles nicht wissen, sind wir dann zu der besten Entscheidung gekommen, die wir uns hätten wünschen können. Im Nachhinein, so schlimm diese ganze Situation auch war, war es für uns ein absoluter Kickstart und eine Situation, wo wir sehr viel Vertrauen daraus gezogen haben, dass unser Weg der richtige ist.
Wie muss man sich sowas vorstellen? Ich finde das total spannend. Also diese Entscheidung, Kurzarbeit dann zu machen, ist es dann so, dass ihr einmal transparent darlegt, warum ihr meint, dass das sinnvoll sein könnte und dann sozusagen wirklich ein Diskussionsprozess gemanagt wird durch die ganze Firma hindurch mit dem Ziel, möglichst alle davon zu überzeugen? Ist es so?
Naja, ein besonderer Teil der Situation damals ja war, wenn du dich zurückerinnerst, Kurzarbeit war auf einmal in aller Munde. Ja. Also es gab irgendwie dazu, ich weiß gar nicht, ob es richtigerweise Gesetzesentscheide waren oder was auch immer das dann war, aber im Prinzip durften ja auf einmal ganz andere Unternehmen in ganz anderer Art und Weise Kurzarbeit machen. Der entscheidende Punkt war eigentlich, dass wir gesagt haben, das und das sind die Szenarien, das und das sind die Möglichkeiten. Und Patrick hat es gerade so angedeutet, zu dem richtigen Punkt, wo jetzt entschieden wurde, wir machen Kurzarbeit, kann ich dir gar nicht genau sagen. Wir haben die Transparenz im All Hands gegeben und es war gefühlt einfach so eine völlige Klarheit da. Alle haben gesagt, okay, wir sitzen alle im selben Boot und wir machen jetzt das, was wir dann solidarisch Kurzarbeit genannt haben. Einfach alle gehen zu 50% in Kurzarbeit. Punkt.
Ich glaube, man würde also in Buzzword-Bingo sagen, es war ein No-Brainer. Also wir haben gesagt, das ist die Kasse, das ist das, was wir im Moment an Geld verlieren und wir wissen nicht genau, wir haben gewisse Erwartungen, wie es sein könnte, aber wir kennen die Situation nicht und dann kann sich jeder, haben wir ausgerechnet, wie lange das dann ungefähr hält und dann war allen klar, wenn wir sicher, unsere erste Prämisse war, alle Arbeitsplätze zu schützen, die wir haben und und wenn das die Priorität ist und die Priorität allen klar ist und gleichzeitig die Zahlen allen klar sind, dann kommt jeder zu dem gleichen Schluss.
Ich finde das super, auch als Überleitung für unser eigentliches Thema Culture Fit. Denn am Ende ist ja schon die Frage, wie wollen Menschen miteinander arbeiten? Auf welches Konstrukt committen sie sich und auch auf welche Führung? Art und Weise committen sie sich? Ne? Und das ist bei euch jetzt sehr transparent, sehr offen, sehr ja, sozusagen auf Augenhöhe, so empfinde ich das, die Menschen mitnehmend, mit einbeziehend. Jetzt gibt's vielleicht auch Menschen, die so gar nicht arbeiten wollen, sondern die eher sagen, ich möchte eine klare Ansage bekommen vom Chef und so mache ich das. Also ein bisschen die alte Denke. Wie stellt ihr im Recruiting-Prozess sicher, dass ihr Leute, Menschen einstellt, die zu eurem Wertekonstrukt passen?
Also, das ist eine vielschichtige Antwort. An allererster Stelle steht meiner Meinung nach, dass wir es inzwischen an vielen Stellen auch geschafft haben, eine gewisse Employer-Brand aufzubauen. Das führt natürlich im allerersten Schritt schon mal dazu, dass sich die in Anführungszeichen richtigeren Leute bei uns melden. Das heißt, es ist für an der Außendarstellung völlig klar, dass wir eigenverantwortlich und selbstorganisiert arbeiten möchten. Und das heißt, jemand, der sich zumindest ein bisschen informiert, der kommt gar nicht erst auf die Idee, sich bei uns zu bewerben, wenn er nicht so arbeiten möchte. Ich unterteile aber darüber hinaus, und das ist immer so ein bisschen kritisch, aber ich unterteile trotzdem in eigentlich drei Kategorien. Auf der einen Seite gibt es für mich die Menschen, die einfach Selbstorganisation schon kennengelernt haben und oder vielleicht auch in einem Startup groß gewachsen sind, ihren ersten Job so gemacht haben, die kennen gar nicht anderes Arbeiten. Und dann gibt es die Leute, die schon eine ganz andere Prägung hinter sich gebracht haben, aus eher größeren Firmen. Und da gibt es meiner Meinung nach leider zwei Kategorien, die super schwer voneinander zu trennen sind. Die Variante 1 ist, Leute, die eigentlich seit Jahren unglücklich sind und das schon im Blut haben, wenn man so will, und auch so arbeiten möchten. Und dann gibt es aber leider auch die Kategorie 2, die glauben, das im Blut zu haben und regen sich tagtäglich über Dinge in dem großen Konzern auf, können aber eigentlich gar nicht mehr ohne. Und das voneinander zu trennen, ist unserer Erfahrung nach unglaublich schwer und das gesamte Recruiting achtet darauf und am allerletzter Stelle des Recruiting-Prozesses haben wir deswegen dieses ganz dezidierte Gespräch mit einer sehr kleinen Gruppe an Menschen innerhalb unserer Firma, die dieses Gespräch durchführen dürfen tatsächlich. Und das heißt Culture Fit. Und da geht es einzig und allein darum, herauszufinden, ob der oder diejenige bereit ist, auf dieser Wertebasis mit uns zu arbeiten und wir das die Vermutung haben, dass das auch gekonnt wird, dass die Offenheit dafür besteht.
Ja, ich finde das mega spannend, denn wenn man bei euch auf der Karriereseite ist, die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, dann sieht man den Recruiting-Prozess sehr schön klar dargestellt und in der Tat wird auch darauf hingewiesen, dass dieser Culture-Fit-Step ein ganz wichtiger ist. Ne? Also klar, der erste Schritt ist Bewerbung, dann Telefoninterview, 2 Tests, Recruiting-Day und dann in der Tat geht es nochmal um die Werte. Ich finde das sehr, sehr gut, um sich wirklich committen zu können. Jetzt macht ihr das mit einem Gespräch, mit einem leitfadengestützten Gespräch, so habe ich es zumindest verstanden. Mhm. Es gibt ja inzwischen auch viele Angebote im Markt, die im Vorfeld schon über Tests quasi versuchen, diesen Cultural Fit abzupassen und das sozusagen an die erste Stelle des Prozesses setzen. Warum ist das bei euch am Schluss der Fall?
Patrick, du, ich?
Also ich glaube, am Anfang die fachliche Eignung rauszufinden, das ist sozusagen die Basis. Ne? Und ich glaube, also da tut man auch gut drin. Steffen hat ja schon gesagt, unser Funnel wird gar nicht so richtig genutzt von Menschen, die für so eine Arbeit nicht offen sind. Das heißt, wir gehen in den ganzen Recruiting-Prozess erstmal mit der Hypothese, dass jemand, der zu uns kommt, auch so arbeiten möchte, weil er klar versteht, was bei uns passiert und sich das auch wünscht. Am Ende des Tages, ich habe am Anfang gesagt, eine Celebrate-Familie. Ich glaube, das ist ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal breit diskutiert worden. Am Ende des Tages sind wir das nicht, weil wir uns aussuchen, wer dazu kommt und Menschen sich aussuchen, ob sie zu uns kommen. Und das ist in der Familie grundsätzlich anders. Wir sind eine Wertegemeinschaft und auch das versuchen wir mit dem Culture-Fit rauszufinden. Und anhand dieser Werte und anhand dieser Dinge, die wir dort erfahren, stellen wir auch fest, ob jemand einfach nur sich wünscht, so zu arbeiten, wie wir das tun, weil er mit dem, wo er heute ist, nicht zufrieden ist, aber tatsächlich dafür gar nicht die Werte und die Einstellung mitbringt oder ob jemand dafür grundlegend geeignet ist. Und das herauszufinden, das ist, glaube ich, das, was Steffen gerade meinte. Also die Leute, die zu uns kommen, wollen das. Aber wollen sie das auch wirklich oder sehen sie da drin nur eine andere Wiese, die grüner ist. Und das versuchen wir rauszufinden. Und das ist, deswegen machen wir das zum Schluss. Das ist schon ein sehr intensiver, aufwendiger Prozess. Und die Leute, die den Culture Fit bei uns machen, die sagen hinterher auch nur, das kann funktionieren oder das kann nicht funktionieren. Ja, die haben in der weiteren Evaluation des Kandidaten keine größere Rolle, sondern die sagen, können entweder sagen, Veto oder genau. Es funktioniert.
Vielleicht noch eine Sache, Gero. Also was wir durchaus auch machen, ist ein Persönlichkeitstest, Predictive Index. Mhm. Der ist ganz am Anfang des Prozesses. Wir unterscheiden da aber tatsächlich eher eine gewisse Indikation zu bekommen. Man bekommt da ganz sicher keine vollumfängliche Antwort, aber eine Indikation, einen weiteren Datenpunkt in der Evaluation darüber zu bekommen, was für ein Persönlichkeitstyp jeder ist. Also ich bin zum Beispiel Persönlichkeitstyp Leader. Das heißt aber lange nicht, dass ich ein gutes Wertekonstrukt habe. Mhm. Das ist eher der Match auf eine gewisse Rolle und in ein gewisses Team, um eine gewisse Diversität im Team sicherzustellen, weil wir da auch sehr, sehr harte Learnings in der Vergangenheit gemacht haben. Das machen wir. Wir benutzen aber ganz explizit für den Wertematch. Und was mir dabei wichtig ist, es geht ja bei uns nicht darum, same, same zu hiren. Ne? Es geht ja überhaupt nicht darum, wenn wir jetzt, dass Patrick und ich, die lange Culture Fit auch gemacht haben, wir sagen, nee, also der hat irgendwie ein bisschen andere Ideen, der passt bei uns nicht rein. Wir wollen keine Diversität, ganz im Gegenteil. Aber diese Grundbasiswerte, da gibt es eben keine Verhandlungen drauf. Und das machen wir dann auch in unserem Gespräch, weil wir da bislang zumindest noch kein Tool gefunden haben, was das Ganze ersetzen kann.
Na super, kann ich gut nachvollziehen. Also ich gucke mir die Tool-Landschaft dazu auch regelmäßig halt an. ich selbst bin jemand, der sehr stark an Interviews, an Gespräche führt, glaubt, die sozusagen auf Leitfäden beruhen. Aber anyway, das ist persönliche Meinung. Was ja nun mal spannend ist, ihr seid auf dem Wachstumskurs, habt ihr ja eingangs geschildert. Wie schwer ist es für euch gerade im Recruiting? Wir haben ja inzwischen eigentlich Arbeitnehmermärkte, bewegen uns immer mehr dahin, dass eigentlich nicht mehr die Arbeitgeber in der Machtposition sind, sondern tatsächlich ja eigentlich eher die gut qualifizierten ArbeitnehmerInnen. Wie nehmt ihr das wahr?
Exakt so, ja. Also wir sind natürlich, also wir sind ambitioniert und wir sind auch sehr stolz auf das, was wir erreicht haben, aber tatsächlich sind wir ein kleiner Fisch im Teich und wir haben große Ambitionen, tolle Talente zu uns zu locken. Und da sind wir im Wettbewerb mit Firmen, die sich natürlich ganz andere Dinge einfallen lassen können, einfach aufgrund ihrer Größe. Und da steigen wir aber gar nicht mit in den Ring. Also wir versuchen jetzt nicht irgendwie die Firma mit dem längsten Incentive-Katalog zu sein, etc. Wir versuchen inhaltlich zu überzeugen. Wir versuchen, und das ist ja auch der Grund, weswegen wir sehr viel nach außen gehen und darüber reden, wie wir arbeiten, was wir tun, dass Leute uns verstehen und mit uns arbeiten wollen, weil sie daran interessiert sind, dieses Experiment mit uns mitzugehen. Trotzdem, wir sehen natürlich Wettbewerb. Wir sind gespannt, wie die aktuelle Makrosituation sich darauf auswirkt, wie so die nächsten 6 bis 12 Monate werden. Wir sehen ja deutliche Bewegungen im Arbeitsmarkt. Geld ist nicht mehr überall verfügbar und Geschäftsmodelle fangen an zu wackeln. Und das wird spannend zu sein zu sehen, wie sich das jetzt letzten Endes auswirkt. Aber für uns verändert sich dann am Ende des Tages ein klein wenig was, aber wir haben immer 40, 50 offene Positionen. Wir haben immer wieder das Problem, dass wir zum Jahresende einen unglaublichen Personalbedarf haben, wo wir einige hundert Menschen rekrutieren müssen zum Jahresendgeschäft. Und ich glaube nicht, dass die Situation sich so verändert, dass das in naher Zukunft ein leichtes Unterfangen werden wird. Das wird weiterhin schwierig bleiben.
Ja, wie viele Leute seid ihr eigentlich jetzt insgesamt?
Wir sind jetzt, auch durch die letzte Akquisition von Atelier Rosenmuth, sind wir jetzt über die 500 Leute gewachsen.
Ja. Und meine These wäre ja, wenn man sich das Thema New Work nicht nur auf die Fahnen schreibt, sondern tatsächlich es wirklich lebt, das wird bei euch ja sehr deutlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Unternehmen und der Arbeitsweise beschäftigt. Ihr habt es auch gerade gesagt, die Benefits muss man irgendwie haben, aber das ist eigentlich nur Icing on the Cake. Eigentlich geht es darum, wie man zusammenarbeitet. Das finde ich sehr sympathisch, denn so ein Benefit hat, glaube ich, keine wirklich dauerhafte Wirkung, gerade beim Thema Retention. Und darauf will ich hinaus. Wie ist das? Ich würde mal einfach mutmaßen, dass ihr kein riesengroßes Retention-Thema habt. Also wenn ihr einmal gewonnen habt, wer sich einmal darauf committed hat und einmal verstanden hat, wie das läuft, der bleibt wahrscheinlich auch. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Absolut. Also im Prinzip kannst du auch da wieder so in verschiedene Phasen einteilen. Für uns ist der Erstkontakt immer noch eher schwieriger. Das wird zunehmend besser, weil man von uns gehört hat, weil wir eben auch zunehmend irgendwie geschehen, wenn man so will, und auch eine gewisse Größe erreicht haben. Sobald wir mit den Leuten im ersten Gespräch sind, sind die allermeisten erstmal sehr, sehr, sehr interessiert, weil wir da schaffen, schon klar zu zeigen, warum wir glauben, anders zu sein als der Durchschnitt da draußen. Dann kommt ein etwas aufwendigerer Recruiting-Prozess, als vielleicht viele da draußen behaupten, der Best Practice heutzutage zu sein. Ich bin da fest von überzeugt, dass das nicht so ist, also dass das gut ist, einen aufwendigen Recruiting-Prozess zu haben. Und da drin findet schon eine enorme Bindung statt. Und dann, genau wie du gesagt hast, sobald die Leute die ersten 2, 3 Wochen überlebt haben, wo sie erstmal einen sehr, sehr großen Kulturschock erleben und realisieren, wie viel Eigenverantwortung sie dann doch übernehmen müssen, haben wir meistens relativ schnell Leute, die super zufrieden, aber auch super kritisch mit uns sind, im positiven Sinne, weil sie verstanden haben, wie viel Eigenverantwortung sie übernehmen sollen und können. Die ich so, kann dir jetzt tatsächlich
relativ, ja? Also Also ein Detail ist mir dabei wichtig, wir überschütten nicht jeden mit Eigenverantwortung und schauen, dass er damit zurechtkommt, sondern es gibt, wir machen das situativ und wir nehmen sehr viel Rücksicht darauf, was auch für einen Persönlichkeitstyp. Steffen hatte gerade schon gesagt, wir machen den Persönlichkeitstest, das und ganz viele andere Dinge aus dem Recruiting-Prozess und auch aus dem Onboarding-Prozess geben uns Aufschluss darüber, wie eine Person in der Lage ist, mit Eigenverantwortung umzugehen. Und bei uns wird nicht jeder, der durch die Tür kommt und sein Onboarding-Package in die Hand nimmt, sofort mit Verantwortung beworfen, sondern das ist situativ. Und auch Menschen, die ein größeres Spielfeld brauchen und mehr Eigenverantwortung gerne übernehmen,
ja.
Die können aufgrund einer Lebenssituation, die sich verändert oder aufgrund von sonstigen Umständen auch einmal nicht in der Lage sein, viel Verantwortung zu übernehmen. Da braucht man viel Empathie im Leadership, um darauf einzugehen und darauf Rücksicht zu nehmen.
Absolut.
Sehr spannend. Es ist noch ein Thema, das können wir jetzt nur wegen der Zeit ganz kurz anreißen. Ich finde es aber spannend und es ist auch, glaube ich, recht aktuell noch. Ihr habt kürzlich den Bayerischen Mittelstandspreis in der Sonderkategorie New Pay gewonnen. Und dieses ganze Thema Pay, gerade auch Gender Pay Gap und so weiter, ist ja in aller Munde. Vielleicht könnt ihr mal kurz skizzieren, was das Besondere an eurem Bezahlsystem ist, an dem Gehaltsmodell.
Vielen Dank für die Challenge. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber könntet ihr kurz was zu eurem Gehaltsmodell?
Genau. Aber irgendwann nochmal eine Sonderfolge zu machen, weil gar nichts super zu erwähnen, finde ich auch doof.
Nee, absolut richtig. Also mir ist da auch immer ganz wichtig, vorab zu sagen, wir sind nie angetreten, um eine New Work Company zu werden. Genauso sind wir nie angetreten, um eine New Pay Company zu werden. Wir haben das immer nur aus, das eine führte zum anderen und es hat sich sinnvoll angefühlt gemacht. Und genau so, dadurch, dass wir unsere Firma umstrukturiert haben, hatten wir auf einmal crossfunktionale, selbstorganisierte Teams, wo der in Anführungszeichen disziplinarische Vorgesetzte gar nicht Teil des Teams war, weil eben die Teams in crossfunktionalen Teams waren und die disziplinarische Vorgesetzten waren eher diese Funktionsleads. Das heißt, wir hatten eine Situation, wo auf einmal die Leute, die klassisch über die Gehälter entscheiden sollten, gar keine Informationen mehr hatten. Das heißt, für uns war aufgrund von vielen anderen Erfahrungen, was so Peer-Feedback auf bezüglich Weiterentwicklungsfeedback angeht, klar, wir müssen die Peers mit einbeziehen. Das heißt, das ist auch das, was passiert ist am Ende. Wenn du mich challenge, das in aller Kürze zu erzählen, dann würde ich sagen, wir haben ein Modell gebaut, über 5 Jahre jetzt iteriert, wo wir von der Peer Group 360 Grad quantitatives Feedback mit ein bisschen qualitativer Unterstützung, also so Twitter-Message-Länge von allen Peers einsammeln. Das Ganze geht in ein inzwischen nicht mehr ganz so magisches Modell, wie es am Anfang fehlerhafterweise war. Und am Ende gibt es ein Salary Council, was sich zusammensetzt aus dem direkten Vorgesetzten, dem, wenn du so willst, Abteilungsleitern und auch Patrick und mir und den Leuten, die diesen Gehaltsprozess verantworten. Hört sich ziemlich overengineert an, führt aber am Ende dazu, dass wir faire Entscheidungen innerhalb von einer Woche für alle teilnehmenden Kandidaten oder Mitarbeiterinnen treffen. Und daraus entsteht ein neues Gehalt. Und das basiert vor allem darauf, was der Markt für diese Funktion aktuell bezahlt. Also wir sagen ganz klar, wir wollen uns am Markt orientieren. Das heißt, bei uns bekommt ein Softwareentwickler nicht das gleiche Gehalt wie ein Grafiker. Ganz wichtig. Und im zweiten Schritt basiert es darauf, wie die Leute sich entlang unserer Werte, die über ein Kompetenzmodell übersetzt werden, entwickeln. Das heißt, wir sagen, wertekonformes Verhalten wollen wir bezahlen, wenn man so will.
Sehr spannend. Also muss man in der Tat oder sollte man tiefer einsteigen. Ich werde einfach mal eure LinkedIn-Profile verlinken, auch in den Shownotes. Kann mir vorstellen, dass da die eine oder der andere Nummer auf euch zukommt, denn da machen sich ja nun viele Unternehmen Gedanken drum. Ich glaube allerdings, das isoliert zu betrachten und nicht eingebettet, so wie du es ja auch gerade geschildert hast, in ein generelles Wertekonstrukt, ein generelles Miteinander, das wird wohl scheitern. Ne? Das funktioniert bei euch deshalb so, weil es sozusagen Teil eurer Identität ist. Ja.
Ja.
Sehr spannend. Die Zeit ist einfach viel zu kurz für dieses interessante Gespräch. Letzte Frage, die ich euch gerne noch stellen möchte. Gibt es irgendwas, was euch in letzter Zeit inspiriert hat, was ihr den Saatkorn-ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtet?
Steffen,
möchtest du anfangen? Ja, okay. Mein Attention Span ist relativ kurz, deswegen ist es tatsächlich etwas, was mir heute wieder über den Weg gelaufen ist. Und zwar sind leider auch wir nicht davor gefeit, viel zu viele Joe Fixes in unserem Kalender stehen zu haben. Und ich bin heute über einen super spannenden Blogbeitrag dank eines Mitarbeiters gekommen, und zwar eine Meetingkultur, die Topic First heißt das, glaube ich. Meetings verbietet, die wiederkehrend sind. Und es gibt nur noch topic-bezogene 15-Minuten-Meetings. Das hat mich inspiriert, weil es ein Riesenthema ist bei uns, dass wir viel zu viele Termine haben und die Kalender geblockt sind und man gar nicht genau weiß, wann man eigentlich seine Fokus und Deep Work machen soll.
Danke, Steffen.
Okay, bei mir ist es etwas einfacher. Meine Frau hat mich gestern inspiriert. Unser größerer Sohn hat sich einen Legostein in die Nase gesteckt
und ist
ins Krankenhaus gefahren.
Vier Kinder, ich weiß, wie das ist.
Und das heißt, wir waren gestern Nacht in Augsburg in der Notaufnahme. Vielen Dank nochmal an die HNO-Abteilung. Das war fantastische Arbeit, aber meine Frau inspiriert mich jeden Tag aufs Neue und gestern hat sie das mal wieder unter Beweis gestellt und ich nehme da unglaublich viel von mit. Sie beschäftigt sich auf ganz, ganz tiefer Ebene damit, wie man Kinder auch mit sehr viel Eigenverantwortung erzieht und sich auch beispielsweise nicht triggern lässt durch solche Stresssituationen und wie man trotzdem auf Augenhöhe mit Kindern umgehen kann. Das war gestern ein Paradebeispiel, während das eine Kind schrie und das andere blutete und ich eine Tasche für die potenzielle Übernachtung im Krankenhaus gepackt habe, hat sie sensationell reagiert. Ist jeden Tag aufs Neue Inspiration für mich und ich nehme da tatsächlich auch viel für meinen Job mit.
Ah, das ist sehr schön.
Ich glaube, ich muss Coaching bei Biene buchen, Patrick.
Ja. Wir sind jetzt alle so fröhlich. Ich gehe mal davon aus, dass am Ende der Legostein erfolgreich aus der Nase wieder rausoperiert wurde.
Ne? Ist tatsächlich so. Mit ganz, ganz viel Geschick und Glück und Zureden und einem tapferen 4,5-Jährigen, der, okay. Der da ausgehalten hat, haben wir es alle gestern Nacht noch nach Hause geschafft. Na gut.
Die einzige Auswirkung war, dass Patrick heute Morgen um 9.30 Uhr in unserem Stand-up noch ein bisschen wuschelig am Kopf aussah. Ja. So, Patrick, was ist passiert?
Wenn es gut ausgeht, ist es immer eine gute Story. Ja. Ne? Insofern schön, dass Happy End da ist. Und ich danke euch erstmal, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hat mir total Spaß gemacht. Die Zeit war schon eigentlich arg knapp für all die Themen, die wir jetzt nur anreißen konnten. Es lohnt sich also echt, Leute, schaut euch mal Celebrate an, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. Viele spannende Ideen, insbesondere auch zum Recruiting-Prozess, auch auf der Webseite. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, Steffen und Patrick, und ich sage erstmal Danke an der Stelle.
Uns hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, absolut, lieber Gero.
Genau, vielen, vielen Dank.
Okay, bis bald. Tschüss.
Bis bald. Ciao. Ja.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/Newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.